Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Wenn ich Ozonloch sage, dann werden wahrscheinlich gerade die meisten von euch hellhörig. Ein Begriff, den man seit den 80er Jahren kennt und ein Begriff, der seit den 80er Jahren auch Angst macht. Entdeckt wurde ist das Ozonloch 1985. Und seitdem weiss man, dass durch die dünner werdende Ozonschicht die Menschen nicht mehr genug gut von der Sonne geschützt werden. Sofort hat man damals weltweit gehandelt und die Angst vor Hautkrebs hat zum erfolgreichsten Umweltabkommen der Welt geführt. Doch wo stehen wir eigentlich heute? Ist 41 Jahre nach der Entdeckung von dem Loch alles wieder gut? Oder eben doch nicht?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Yasin Wernli und ich muss ehrlich sagen, klar ist mir Ozonloch ein Begriff, wie wahrscheinlich den meisten von uns. Aber wenn ich mich jetzt fragen würde, was es ganz genau ist und wie es entstanden ist, dann müsste ich also definitiv ChatGPT oder sonst ein gescheites AI-Tool zur Hilfe nehmen. Und weil man ja jeden Tag etwas Neues lernen sollte, habe ich gedacht, rollen wir das Thema mal von vorne auf. Mein Kollege Fabio Schmid redet darum heute mit dem Jörg Clausen. Er ist Science Advisor bei Meteo Schweiz und Mitglied der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. Und noch so viel vorneweg. Die Gefahr vom Ozonloch ist also noch nicht behoben. Beziehungsweise es könnte wieder schlimmer werden.
Herr Clausen, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, vielen Dank, Herr Schmid, dass Sie mich eingeladen haben. Das freut mich sehr.
Sehr, sehr gern. Jetzt, viele haben schon vom Ozonloch gehört, aber fangen wir doch mal von vorne an. Was ist überhaupt Ozonschicht und was ist Ihre Aufgabe?
Also die Ozonschicht ist so etwas wie der Sonnenschutz der Erde. Die Ozonschicht ist eine Schicht aus Ozon und Ozon ist eine Form von Sauerstoff, also das, was wir alle veratmen. Es besteht aus drei Sauerstoffatomen, das Ozon. Und der grösste Teil dieser Ozonschicht befindet sich in der Stratosphäre. Das ist etwa zwischen 10 und 50 Kilometer Höhe. Es ist nicht wie eine Glasplatte, eine Schicht, sondern es ist wirklich ein Bereich mit einer erhöhten Konzentration. Und die wichtigste Aufgabe ist, die gefährliche ultraviolette Sonnenstrahlung abzuschirmen von der Erde.
Was würde jetzt passieren, wenn es die Ozonschicht gar nicht gäbe?
Ohne Ozonschicht hätten wir viel mehr hochenergetische UV-Strahlung, die auf die Erdoberfläche herabkommt. Und das würde unsere DNA schädigen, würde Haut und Augen noch stärker belasten, wie die Sonne das sonst schon macht. Und viele biologische Prozesse, die das Leben ausmachen, wären gestört. An Land gäbe es ein Kreisleben, so wie wir das kennen. Und NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, hat das so formuliert: Ohne das stratosphärische Ozon wäre die Erdoberfläche eigentlich weitgehend steril.
Wenn dann Forschende zuerst mal herausgefunden, dass mit der Ozonschicht etwas nicht stimmt, also wenn ist das Ozonloch entdeckt worden?
Man hat in den 70er Jahren sich Überlegungen gemacht zu der Chemie vom Ozon und hat eigentlich schon das Gefühl gehabt, da könnte etwas Gefährliches unterwegs sein. Trotzdem ist das im Kontext von der Fluorchlor-Kohlenwasserstoff, der FCKW, ein Thema gewesen, wo in der Stratosphäre Ozon abbauen könnte. Und nachher, 1985, hat man das eigentlich wie einen Paukenschlag können oder müssen zur Kenntnis nehmen. Englische Wissenschaftler vom British Antarctic Survey haben das auf der Station Halley in der Antarktis bemerkt, dass es eben einen dramatischen Ozonverlust gegeben hat im arktischen Frühling. Und das hat man dann auch mit Satellitendaten können bestätigen und hat können feststellen, dass das nicht einfach ein lokales Messproblem gewesen ist oder hätte können sein, sondern dass es ein grossräumiges Phänomen über der Arktis ist. Was man dort gelernt hat, ist, dass Satellitendaten sind sehr wertvoll sind, aber sie brauchen gute Bodenmessungen zur Validierung. Und ganz am Anfang hat man auch die Satellitendaten, man hat denen nicht so recht getraut, weil die sind viel zu tief gewesen. Und darum ist es dann eine Weile gegangen, bis man das Ozonloch eigentlich als solches wirklich erkannt hat.
Also kann man sich das als Loch vorstellen oder wie sieht das aus?
Ich würde es eher vergleichen mit einem Luftballon oder mit einem Pizzateig, wo man auseinanderzieht und dann wird es in der Mitte ganz dünn und fast durchscheinend. Es ist nicht ein Loch wie ein Riss in einem Tuch. Es ist wirklich eine Region, eben zum Beispiel die Antarktis, wo die Ozonmenge in der Stratosphäre sehr stark reduziert ist. Und es gibt da so Schwellwerte. Man redet von 220 Dobson-Einheiten bei einem Normal von etwa 300 Dobson-Einheiten von einer Ozonschicht. Wenn sie unter 220 Dobson-Einheiten fällt, dann redet man vom Ozonloch. Und die minimalsten Konzentrationen, die man so gemessen hat, sind etwa in der Grössenordnung von 160, 120 Dobson-Einheiten.
Und warum genau in der Antarktis?
In der Antarktis herrschen ganz spezielle meteorologische Bedingungen. Die Antarktis ist ja in unserem Sommer, eben im Winter, im antarktischen Winter. Es gibt sehr tiefe Temperaturen in der Stratosphäre. Und durch das entstehen Eiskristallwolken. Außerdem gibt es einen sehr stabilen Polarwirbel, wo die Luft in der Antarktis eigentlich einfängt. Und im Frühling, also im antarktischen Frühling, wenn es bei uns richtig Herbst und Winter geht, dann kommt dort das Sonnenlicht wieder zum Vorschein. Und in dieser Kombination können die Chlor- und Bromverbindungen, die in der Antarktis diffundiert sind, chemisch aktiviert werden und nachher das Ozon zerstören.
Was hat das Loch bis jetzt verursacht? Also wieso hat man das eigentlich so spät erkannt erst?
Man hat das spät erkannt, weil man das halt einfach nicht erwartet hat. Also die Hauptursache vom Ozonloch sind die langlebigen Chemikalien, die ich schon erwähnt habe, die FCKW und Halon, das ist eine andere Gruppe von Chemikalien, die man früher in Kühlmittel, in Schäum, in Spraydosen und in Feuerlöschmittel eingesetzt hat. Und die Stoffe, die sind extrem stabil und darum technisch so attraktiv. Sie sind für den Mensch unreaktiv, nicht besonders toxisch, sehr praktische Chemikalien. Aber weil sie so stabil sind, wenn sie emittiert werden, steigen sie langsam durch die Atmosphäre auf, werden eingemischt und gehen eben bis in die Stratosphäre. Und dort spaltet das UV-Licht von der Sonne die Verbindungen dann auf in Chlor- und Bromatom und die sind sehr, sehr reaktiv. Und das sind dann katalytische Reaktionen. Das heißt, wenn es Chlor- und das Bromatom einmal dort ist, dann kann das eigentlich immer wieder ein neues Ozonmolekül kaputt machen. Und die Reaktionen, die hören erst auf, wenn eigentlich die Konzentration an Chlor- und Bromatom eben reduziert wird, was natürlich passiert, wenn man weniger mit den Jahren immer weniger auch in die Atmosphäre emittiert hat.
Ja, viele bringen das Ozonloch und den Klimawandel durcheinander. Haben die beiden Themen überhaupt etwas miteinander zu tun?
Die Themen haben etwas miteinander zu tun, aber sie sind nicht das Gleiche. Ozonloch wird, wie ich gesagt habe, durch die Chlor- und bromhaltigen Verbindungen verursacht. Der Klimawandel hingegen wird durch Treibhausgas verursacht. CO2, Methan, Lachgas. CO2, die Treibhausgas, die ich jetzt erwähnt habe, sind nicht Ursache vom Ozonloch. Und das Ozonloch ist nicht eigentlich eine Ursache von der globalen Erwärmung. Aber die Verbindungen zwischen diesen beiden Themen gibt es tatsächlich, weil eben viele von diesen früheren Ozonkiller sind sehr starke Treibhausgase und haben die Stratosphäre nachher verändert. Mit dem Klimawandel verändert sich auch die atmosphärische Bewegungen. Die Luftmasse bewegt sich anders, die Temperatur ändert sich auch in den oberen Schichten. Und einige Ersatzstoffe wie die Wasserstoff, Fluorkohlewasserstoff, sind keine ozonschichtschädigende Verbindungen, aber sind sehr starke Treibhausgase.
Wie ist man gegen das Ozonloch vorgegangen?
Das Montreal-Protokoll aus dem Jahr 1987, also sehr kurz eigentlich nach der Entdeckung vom Ozonloch, ist eine globale Vereinbarung, wo der Verbrauch, Produktion und eben auch die Emission von diesen ozonschädigenden Substanzen international reguliert hat. Es ist ein fantastisches Beispiel und bis heute eines von den erfolgreichsten internationalen Umweltabkommen überhaupt. Man hat es geschafft, bis heute gegenüber 1990 ungefähr 98% von den ozonschädigenden Stoffen abzuschaffen. Und die Welt hält sich wirklich weitestgehend dran. Und es ist ein fantastisches Beispiel, dass die Wissenschaft zusammen mit Messungen und dem politischen Willen auch nachher zusammen mit der Industrie halt eine globale Umweltkrise haben können adressieren und eigentlich recht erfolgreich können lösen.
Wenn Sie sagen erfolgreich, das heisst, es ist am Schrumpfen oder wird kleiner?
Das Ozonloch ist am Schrumpfen. Das Problem ist noch nicht gelöst im Sinn von erledigt und vergessen. Aber es ist ganz klar besser als ohne das Montreal-Protokoll. Die Ozonschicht, kann man sagen, erholt sich global langsam, weil die ozonschädigenden Stoffe nicht mehr in dem Ausmaß in der Stratosphäre vorhanden sind. Trotzdem ist das Ozonloch in der Antarktis immer noch als jedes Jahr ein Phänomen, wo man sehr deutlich messen kann. Es ist auch abhängig vom Wetter natürlich, aber es ist jedes Jahr im Mittel immer noch fast 19 Millionen Quadratkilometer groß. Das ist doch eine recht erhebliche Fläche. Außerdem gibt es noch Altbestände von diesen ozonschädigenden Substanzen in alte Kühlanlagen, in Schäumen, in Gebäuden zum Beispiel, Isolationsmaterialien oder auch Deponien. Und man darf leider nicht verschwiegen, dass es auch Emissionen gibt, die illegal sind. Die gibt es schon noch, in einem geringen Ausmaß, aber es gibt es. Wir haben neue Herausforderungen. Lachgas ist heutzutage das wichtigste ozonschädigende Gas. Und Lachgas ist ein Gas, das entsteht aus der Nutzung von Düngemitteln. Wir haben grosse Waldbrände und Vulkanausbrüche. Vulkanausbrüche zumindest kann man nicht kontrollieren. Wir haben immer mehr Raketenstarts, wo auch grosse Mengen von Chemikalien in die Stratosphäre bringen. Und gewisse Ideen geistern herum für Geoengineering, wo man Aerosol in die Stratosphäre initiieren will. Und das alles sind mögliche Bedrohungen für die Ozonschicht, die man auf jeden Fall weiterhin muss im Auge behalten muss.
Sie haben vorhin gesagt, aber das wird jährlich gemessen. Wie genau wird denn das Ozonloch gemessen?
Man misst Ozon hauptsächlich mit Satelliten, weil Satelliten sind natürlich relativ weit weg von der Erde. Die können das jeden Tag das messen. Und die Messungen werden mit Messungen vom Boden aus verifiziert. Zum einen sind das Ballonsonden mit Ozonmessgerät drauf. Und zum anderen sind das Spektrometer, wo stationär weltweit verteilt sind und das Totalozon eigentlich konstant messen. Und in der Kombination von diesen beiden oder von diesen drei Messsystemen hat man einen guten Blick über die Ozonschicht. Die Schweiz hat da eine ganz besondere Rolle und Bedeutung, weil wir haben in Arosa am 23. Juli 1926 angefangen mit Gesamtozonmessungen. Und das ist die weltweit längste Messreihe, die immer noch weitergeführt wird. Heute nicht mehr in Arosa, sondern in Davos mit sogenannten Dobson- und Bruhr-Instrumenten. Und so eine lange Messreihe sind natürlich matchentscheidend, wenn es darum geht, Veränderungen zu charakterisieren. Am 25.07., eine kurze Werbeschaltung, in Davos gibt es einen öffentlichen Anlass, wo das gefeiert wird, die 100 Jahre Ozonmessungen in der Schweiz.
Was denken Sie, kann sich die Ozonschicht vollständig erholen? Und wenn ja, wie lange würde es etwa gehen?
Ja, man hat durchaus die Hoffnung, dass sie sich kann erholen, wenn die bestehenden Protokolle und Regeln dort drin weiterhin eingehalten werden. Man geht davon aus, dass ungefähr 2040 wird sich die Ozonschicht wieder auf einem Niveau von etwa 1980 einstellen. Das heisst, vor dem bekannten Ozonloch in der Antarktis. Es ist ein bisschen unterschiedlich. In der Arktis dürfte es ein bisschen später sein und in der Antarktis rechnen wir, dass das sicher noch bis Mitte 60er Jahre geht. Der Klimawandel ist ein neues Phänomen oder Thema, wo die Prognose ein bisschen unsicher macht, weil wir haben ganz ehrlich noch nicht ganz verstanden, wie das alles zusammenspielt. Das heisst, Beobachtungen, Forschung in diesem Kontext ist immer noch absolut wichtig.
Herr Clausen, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Nachmittag.
Was sind deine Gedanken oder eventuell deine Ängste, wenn es um das Thema Ozonloch geht? Schreib uns deine Meinung doch in die Kommentare. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal. Mein Name ist Yasin Wernli. Ich sage danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.